Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Bei uns gibt es jetzt die Fortsetzung unserer Auslegung zum Buch der Offenbarung. Das Kapitel 9 werden wir heute abschließen. Schön, dass Sie zuhören. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Die Endzeit hat schon begonnen, und zwar spätestens mit der Himmelfahrt Jesu, also jenem Ereignis, als Jesus zurückkehrte in die, für uns Menschen, unsichtbare Welt Gottes. In vielen sehr anschaulichen und eindrucksvollen Visionen gibt Jesus seinem Freund Johannes einen umfangreichen Einblick in die Geschehnisse dieser letzten Epoche unserer Welt. Da die Gemeinden, an die sich Johannes richtet, am Ende des ersten Jahrhunderts auch viel Schweres durchmachen müssen, ist das Buch der Offenbarung vor allem ein Buch der praktischen Seelsorge. Es ist ganz darauf ausgerichtet, Christen in einer schwierigen Umwelt zu ermutigen, an Jesus festzuhalten. Denn auch wenn es uns hier auf der Erde so erscheinen mag, als habe Gott längst die Kontrolle verloren, ist genau das Gegenteil der Fall. Der allmächtige Gott hat Platz genommen auf seinem mächtigen Thron im Himmel. Das zeigt Jesus seinem Jünger Johannes. In beeindruckender Weise gewährt Jesus ihm einen Blick auf die Macht und die Herrlichkeit des Lebendigen. Außerdem enthüllt Jesus seinem Freund, der Allmächtige hat seinen Sohn Jesus dazu bevollmächtigt, die Weltgeschichte ihrem Ende entgegenzuführen. Und genau damit hat Jesus bereits begonnen. In 3 7er Reihen offenbart Jesus seinem Nachfolger die Ereignisse der Endzeit. Das sind die Visionen der 7 Siegel, die Visionen der 7 Fanfaren und die Visionen der 7 Gerichtsschalen. Mit den Visionen der 7 Siegel haben wir uns schon beschäftigt. Sie sind wie eine erste Skizze, mit der Jesus dem Johannes bereits einen Überblick über die gesamte Endzeit verschafft hat. Diese Skizze wird jetzt im Verlauf des Buches immer weiter ausgemalt. Der 2. 7er Reihe gilt nun zurzeit unsere Aufmerksamkeit, also den Visionen von den 7 Signalfanfaren. Dabei haben wir uns die ersten 5 bereits angesehen. Nun geht es um die 6. Fanfarenvision. Sie besteht aus 3 Teilen. Der 1. Teil schildert die Vorbereitungen auf das Gericht Gottes. Der 2. Abschnitt zeigt, wie dieses Gericht vollstreckt wird. Und in der 3. Passage hören wir von den Auswirkungen des Gerichts. Dem 1. Teil der Vision, den Vorbereitungen, haben wir uns bereits gewidmet. Bevor wir nun aber zum 2. Abschnitt kommen, will ich darauf eingehen, wie eng diese 6. Fanfarenvision mit der 5. verbunden ist. Die Vision vom Fanfarensignal des 6. Engels beinhaltet ein paar Themen und Formulierungen, die wir bereits in der vorhergehenden Vision ausmachen konnten. So sind in dieser Vision ebenfalls ausdrücklich die Menschen das Ziel des Gerichtes Gottes, nicht die übrige Schöpfung. Ebenso deutet sich in der 6. Fanfarenvision der dämonische Ursprung der Wesen an, die Gottes Gericht ausführen. Doch diesmal im bildhaften Vergleich mit der Schlange. Die Kraft jener Wesen liegt in der 6. Vision gleichermaßen in ihrem Schwanz, mit dem sie Schaden zufügen. Nach den Löwenzähnen in der 5. Vision haben wir es jetzt mit den Löwenköpfen zu tun. Und auch in der 6. Vision hören wir von der Panzerung der Angreifer und dass sie heranstürmenden Schlachtrossen gleichen. Schließlich ist in beiden Visionen von Rauch die Rede, der Verderben bringt. Doch in der 6. Vision steigert sich das Unheil, das ist eindeutig. So war es den satanischen Dienern in der 5. Fanfarenvision noch ausdrücklich verboten, die attackierten Menschen zu töten. Diese Grenze ist jetzt aber in der 6. Vision aufgehoben. Mit Nachdruck betont Vision 6, ein Drittel der Menschheit soll getötet werden. Das ist geradezu das Ziel dieses Gerichts, so schrecklich sich das für uns anhören mag. Außerdem wird in dieser Vision die ungeheure Zahl der dämonischen Truppen nicht nur genannt, sondern regelrecht hervorgehoben. Zudem gleichen die Truppen der bösen Geister nicht länger kleinen Heuschrecken. Nein, jetzt sieht Johannes die feindliche Armee zwar auch auf Streitrossen, aber diese zeigen sich jetzt im Maßstab 1:1, also lebensgroß. Eventuell ist sogar das erwähnte Gift in der 6. Vision stärker. Denn an die Stelle des Skorpiongifts tritt nun das Schlangengift. Zuletzt sei noch die mehrfach genannte Zahl 4 erwähnt. 4 Hörner, Vers 13, 4 Engel, Vers 14, 4 erwähnte Sünden, Vers 21 und die vierfache Bestimmung der Zeit, Vers 15. Dabei deutet die 4 eine unbeschränkte Ausweitung dieses Gerichtes an, gewissermaßen in alle Himmelsrichtungen. Konnten die bisherigen Gerichte als Warnrufe Gottes verstanden werden, begegnet uns nun sein eigentliches Gericht. Denn jetzt trifft es den Menschen selbst. Das führt uns zum zweiten Abschnitt der Vision. Darin beschreibt Johannes nun, wie das Gericht Gottes vollzogen wird. Ich lese die Verse 17 bis 19 aus Kapitel 9. Sie lauten: Und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse und die darauf saßen. Sie hatten feuerrote und blaue und schwefelgelbe Panzer. Und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen. Und aus ihren Mäulern kam Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen drei Plagen wurde getötet der dritte Teil der Menschen, von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihren Mäulern kam. Denn die Kraft der Rosse war in ihrem Maul und in ihren Schwänzen, denn ihre Schwänze waren den Schlangen gleich und hatten Häupter, und mit denen taten sie Schaden. Soweit die Verse 17 bis 19. Auch in der 6. Fanfarenvision vermischen sich die verschiedenen bildhaften Darstellungen der heranstürmenden Gestalten. Und so entsteht auch hier ein Gesamtbild, das uns womöglich recht bizarr vorkommt und das uns vielleicht sogar verwirrt. Johannes schreibt hier von den Angreifern, dass sie Streitrossen samt ihren Reitern gleichen. Doch ihre Köpfe erinnern an Löwenköpfe und ihre Schwänze an giftige Schlangen. Als Gott Himmel und Erde schuf, heißt es wiederholt, und Gott schuf jedes nach seiner Art. Wenn Jesus dem Johannes nun derartige Mischwesen präsentiert, ist das allein schon ein deutlicher Hinweis. Das Durcheinander der Arten offenbart das Wesen dieser Armee. Sie gehört zur Sphäre der Feindschaft gegen Gott. Sie kommt aus dem Dunstkreis des Teufels, der alles durcheinanderbringen will, was Gott wohlgeordnet geschaffen hat. Daher verwundert es nicht, dass sich in vielen Religionen des Altertums derartige Darstellungen von Mischgestalten finden. Denn die Religionen der Menschen sind aus Gottes Sicht Götzendienst, und in ihnen wirken die Dämonen, die Helfershelfer des Satans, um die Menschen zu verderben. So ist Johannes, der im jüdischen Glauben groß geworden ist, allerdings sofort klar, das Angreifende hier in der 6. Fanfarenvision ist dämonisch, durch und durch. Wir haben es hier mit dem Gefolge des Teufels zu tun. In Vers 17 beschreibt das Johannes so: Und so sah ich in der Vision die Pferde und die auf ihnen saßen. Sie trugen feuerrote, rauchblaue und schwefelgelbe Panzer. In dem ungeheuren Heer von Reitern nimmt Johannes an den Brustpanzern drei verschiedene Farben wahr: Feuerrot, Rauchblau und Schwefelgelb. Die drei Farben ordnen sich fast wie von selbst den drei Katastrophen zu, die das Heer der Finsternis über die Menschen bringt, nämlich Feuer, Rauch und Schwefel. Dabei gehören diese drei einzelnen Plagen natürlich sehr eng zusammen, wie eben Rauch und brennender Schwefel zum Feuer gehören. Und da zeigt sich in der Offenbarung auch immer wieder der Zusammenhang mit der Welt der bösen Geister und Dämonen. Denn in der 5. Fanfarenvision steigt eben solcher Rauch auf, aus dem Abgrund, dem Verbannungsort der bösen Geister. Und von dem feurigen See heißt es, er brennt mit Feuer und Schwefel. Dorthin werden am Ende der Zeit der Teufel und sein Gefolge verbannt, für alle Ewigkeit. Dieser Zusammenhang unterstützt noch einmal unsere Feststellung: Bei den furchterregenden Reiterhorden, die Johannes erblickt, handelt es sich nicht um menschliche Heere bestimmter Länder. Nein, was Jesus dem Johannes hier offenbart, sind Wesen der Finsternis, bildlich dargestellt in jenen skurrilen Gestalten, in denen sich verschiedene Arten wild miteinander vermischen. Das Gericht, das Gott durch jene Armee der Bosheit über die Menschen bringt, ist furchtbar. Gleich drei Katastrophen überrollen die Welt. Das Feuer zerstört, der Rauch verfinstert und raubt die Luft zum Atmen und der Schwefel vergiftet. In Vers 18 hören wir dazu, ein Drittel der Menschen wurde durch diese drei Plagen getötet, durch Feuer, Rauch und Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Was Gott zuvor den Dämonen noch ausdrücklich verwehrt hat, das ist jetzt geradezu das Ziel seines Gerichts. Ein Drittel der Menschen wird getötet. Immer wieder hatte Gott seine Gerichte begrenzt, um die Menschen zu warnen, damit sie innehalten und umkehren zu ihm. Damit sie einsehen, dass niemand an Gott vorbei sein Leben retten kann. Doch die Menschen kehrten offensichtlich nicht um. Viele jedenfalls nicht. Und so rückt Gottes Gericht immer weiter vor. Und dazu gehört, dass Menschen sterben, wenn sie Gott nicht glauben und ihm folgen wollen. Denn Jesus, der Gottessohn, will seine gute Herrschaft durchsetzen, auch gegen alle Widerstände. Und wer sich Gottes guter Herrschaft weiterhin widersetzt, der wird Gott als seinem Richter begegnen. Das ist unausweichlich. Doch selbst jetzt zeigt Gott immer noch Geduld. Denn zwei Drittel der Menschen werden verschont. Ebenfalls in der Hoffnung, dass die Überlebenden sich Gott nun zuwenden. Weil sie mit eigenen Augen gesehen haben, wie furchtbar und endgültig es ist, von Gottes Gericht getroffen zu werden. Wir werden gleich erfahren, wie der verschonte Rest reagieren wird. In Vers 19 hören wir, wie das dämonische Heer so vielen Menschen den Tod bringt. Dort heißt es, denn die tödliche Macht der Pferde war in ihren Mäulern und in ihren Schwänzen. Ihre Schwänze glichen Schlangen, die Köpfe haben, mit denen sie Schaden zufügen können. Die Macht dieser Armee ist also eine doppelte. Sie liegt einmal in ihren Löwenmäulern, aus denen das Feuer samt Rauch und Schwefel kommt. Und als wäre das noch nicht genug, zeigt Jesus seinem Freund Johannes auch noch, diese Pferdegestalten der Finsternis haben Schwänze wie Schlangen. Dabei untermauert der Hinweis auf die Schlangen noch einmal die Beobachtung, das gewaltige Reiterheer der sechsten Fanfarenvision stellt einen Tross des Satans dar. Die schlangenartigen Schwänze wiederum haben Köpfe, und mit diesen Köpfen vollstreckt die satanische Brut ebenfalls die Todesurteile. Noch einmal warnt Gott also die Menschen der Endzeit. Die Dämonen dürfen ihr verheerendes Unheil unter ihnen anrichten. Und so wird der überlebende Teil der Erdbewohner unausweichlich vor die alles entscheidende Frage gestellt. Wie entscheidest du dich? Für das Leben oder für den Tod? Hören wir uns an, was Johannes in der Vision darüber erfahren hat. In den Versen 20 und 21 schreibt er, und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Hier begegnet uns eine ganz grundlegende Wahrheit über die Gerichte Gottes in der Offenbarung. Selbst bei den schrecklichsten Gerichten wird deutlich, Gottes Ziel ist und bleibt, dass die Menschen umkehren, sich dem lebendigen Gott zuwenden und nicht zugrunde gehen, sondern leben. So wie Gott es einmal gegenüber dem Propheten Hesekiel offenbart hat. Mir macht es keine Freude, wenn ein Gottloser sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um, verlasst die alten Wege. Warum wollt ihr sterben? Das ist Gottes Grundhaltung. Er will, dass wir leben. Und dazu müssen wir umkehren. Weg von unserem Leben ohne Gott und hin zu ihm, zum lebendigen Gott. Denn dann werden wir leben. Und dies gilt auch inmitten der furchtbaren Gerichte Gottes, die in der Endzeit über uns hinwegfegen. Sie sollen uns zur Umkehr bringen. Dennoch sind alle diese Gerichte nicht das letzte Gericht Gottes. Und deshalb ist es uns immer noch möglich, umzukehren. Wenn die Gerichte aber beabsichtigen, dass Menschen sich Gott zuwenden und ihre Auflehnung gegen Gott aufgeben, dann muss auch jemand da sein, der diese Umkehr verkündigt. Denn ein Mensch kann nur dann zu Gott umkehren und an ihn glauben, wenn er zuvor Gottes Wort gehört hat. Und das ist natürlich die Aufgabe der Gemeinde Jesu, die ihren Herrn bezeugt, bis zum allerletzten Ende der Welt. So hat es Jesus für die Endzeit ja vorhergesagt. Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Deshalb klingt es nicht besonders überzeugend, wenn manche Ausleger meinen, die christliche Gemeinde werde schon vor den Gerichten der Endzeit aus der Welt genommen und zu Gott geholt. Natürlich gelten die Gerichte nicht den Jesusleuten, aber inmitten der Gerichte haben sie den Auftrag, die Botschaft von Jesus Christus zu bezeugen. Denn Gott will, dass noch weitere Menschen umkehren und zum Glauben an Jesus kommen. Auch inmitten seiner endzeitlichen Gerichte. Wir werden in dem eingeschobenen Zwischenstück des Bibeltextes, also nach der sechsten und vor der siebten Fanfarenvision, noch mehr dazu hören. Johannes formuliert in Vers 20, und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht. Das ist sicherlich einer der traurigsten Sätze im gesamten Buch der Offenbarung. Dennoch, zwei Drittel der Menschen werden in dem entsetzlichen Gericht der sechsten Fanfarenvision verschont. Nicht, weil sie besser waren als die anderen. Nein, sondern einfach, weil Gott sie mit diesem letzten Mittel, dem furchtbaren Gericht, zur Umkehr bewegen wollte. Doch Jesus zeigt dem Johannes in der sechsten Vision, die Überlebenden bekehrten sich doch nicht. Das ist erschütternd. Die übrig gebliebenen wählen nicht das Leben. Sie kehren nicht um zum lebendigen Gott. Nein, sie wählen das Verderben. Denn sie halten fest an der Auflehnung gegen ihren Schöpfer. Und stattdessen beten sie lieber weiterhin ihre toten Götzen an. Und damit dienen sie den Dämonen und bösen Geistern. Dazu schreibt Johannes weiter in Vers 20, sie bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götzen, die weder sehen noch hören noch gehen können. Jesus betont hier vor allem die eine Seite der Umkehr, nämlich die Abkehr des Menschen von seinem alten Leben, in diesem Fall vom Götzendienst. Die andere Seite, die Hinwendung zu Gott, lässt der Gottessohn hier zwar weg. In der Bibel gehört aber beides immer zusammen. Entsprechend finden wir im Buch der Offenbarung im gleichen Zusammenhang auch die andere Seite, die Hinwendung zu Gott. Sie bekehrten sich nicht dazu, Gott die Ehre zu geben, so heißt es in Kapitel 16, Vers 9. Die Menschen bleiben bei ihren toten Götzen, und die können nicht helfen, nicht retten. Und dennoch, die Überlebenden wollen nicht davon ablassen. Auch wenn in unserer heutigen westlichen Welt vermutlich die wenigsten Menschen vor selbstgeschnitzten Götterfiguren knien, das Prinzip hat sich nicht geändert. Wir suchen unsere Sicherheiten, unser Glück und ein erfülltes Leben oft immer noch in dem, was wir selbst gemacht haben. Sei es ein gutes Einkommen, ein schönes Haus, die ausreichende Lebensversicherung oder das Fitnessprogramm zur Erhaltung der Gesundheit. Das finde ich alles gut, doch das alles kann niemals ein Ersatz sein für eine versöhnte Beziehung mit Gott. Und wenn all das, was ich mit meinen eigenen Anstrengungen erreichen will, zum Mittelpunkt meines Lebens wird, dann werde ich zum Diener dieser Ziele. Und damit habe auch ich meine selbstgemachten Götzen. Und da kommt Gott und ruft mich auf, lass dich ganz auf mich ein, auf deinen Schöpfer. Lass dich versöhnen mit mir durch Jesus, meinen Sohn. Und lass deine Götzen los, die dir ohnehin nicht helfen können. Dann wendet sich das Blatt. Das Einkommen, das Haus, die Gesundheit sind nun keine Götzen mehr, denen ich nachlaufe. Sondern im Mittelpunkt meines Lebens steht jetzt der lebendige Gott. und der bewahrt mich und schützt mich und schenkt mir ewiges Leben. Und das, was ich besitzen darf, das verwalte ich jetzt in seinem Auftrag und setze es nicht nur für mich selbst ein, sondern auch zum Wohl anderer. Johannes schreibt in Vers 20, die Menschen, die Gottes Gericht überlebt haben, kehren nicht zu Gott um, sondern bleiben ihrem alten Leben verhaftet und beten weiterhin die bösen Geister an. Wörtlich heißt es hier die Dämonen, die aber natürlich böse und unreine Geister sind. Sie werden in der Bibel auch Engel Satans genannt. Sie sind also Diener des Teufels. Und wo die Dämonen auftauchen, verkörpern sie die satanische Macht. Jesus zeigt in der sechsten Vision noch einmal den Zusammenhang auf. Indem Menschen tote Götzenbilder anbeten, die mit menschlichen Händen erschaffen wurden, verehren sie eigentlich die bösen Geister. Denn die stehen hinter der an sich harmlos wirkenden Verehrung eines toten Götzenbildes. So beschreibt es auch der Zeltmacher und Theologe Paulus. Das gilt übrigens unverändert auch für eine aufgeklärte Welt, die sich so gerne modern und fortschrittlich gibt. Auch wenn heute weite Teile der Menschheit meinen, es gäbe keine finsteren Mächte und keinen Satan, so lässt sich der dämonische Einfluss doch vielerorts erkennen. Manche politischen Entscheidungen auf der Welt, aber auch persönliche, sind kaum anders zu erklären. Die finsteren Mächte wirken nach wie vor. Doch die Offenbarung zeigt dabei auch sehr deutlich, Gott ist immer stärker. Und der Gottessohn ebenfalls. Die verschonten Menschen lassen also nicht ab von ihrem Götzendienst. Daneben nennt Johannes noch ein zweites Feld, wo die Umkehr der Menschen dringend notwendig wäre. Nämlich bei ihrem Umgang mit anderen Menschen, bei ihren Taten. In Vers 21 heißt es, und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Natürlich hängt beides eng zusammen. Wer andere Götter anbetet und nicht den Lebendigen, der folgt auch anderen Geboten. Vier Sünden, vier Verfehlungen offenbart Jesus dem Johannes. Die Zahl 4 weist ja oft auf eine umfassende Bedeutung hin. Deshalb geht es wohl auch hier um 4 ganz grundlegende Einstellungen, die sich hinter den genannten Taten erkennen lassen. Sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden. Damit beginnt Vers 21. Die griechische Kultur, die das Römische Reich vorherrschend geprägt hat, gab vor, den Menschen glücklich zu machen. Jesus offenbart in seinen Visionen, dass in dieser Kultur und im System des Römischen Reiches eben doch immer wieder auch Menschen ermordet werden. Als zweites hören wir in Vers 21 von der Zauberei. Damit meint die Bibel oft nicht nur einfache Zauberei, sondern die gesammelten geistlichen Errungenschaften einer ganzen Kultur. So wird die Weisheit Ägyptens mit dem Begriff Zauberei wiedergegeben. Und die veranlasste den Pharao, sich Gott gegenüber zu verhärten. Ähnlich verhielt es sich mit der Weisheit Babylons. Zauberei ist demnach eine Macht, die Menschen dazu verführt, sich der Wirklichkeit Gottes zu widersetzen. Die dritte Sünde in Vers 21 ist die Unzucht oder Hurerei. Dahinter steht eine weit verbreitete Treulosigkeit der Menschheit. Das gilt ganz konkret in der Beziehung zum Ehepartner oder in anderen Beziehungen, wie zum Beispiel zum Arbeitgeber. Und das gilt auch im übertragenen Sinn. Die Menschen sind ihrem Schöpfer gegenüber absolut untreu und laufen ganz anderen Göttern nach. Die Treulosigkeit erstreckt sich auf alles und jeden. Jeder ist jedem gegenüber untreu. Niemand sieht sich zu irgendetwas verpflichtet, nur der eigene Vorteil zählt. Als viertes nennt uns Johannes die Dieberei, so in Vers 21. Der Dieb ist der Gipfel der durch und durch ich-bezogenen Menschen. Er ist das Gegenteil des liebenden Mitmenschen, der Bedürftigen gerne abgibt. Und das gilt besonders auch für die Herrschenden und Mächtigen, die ihre Untergebenen ausbeuten. Zusammenfassend geht es hier also um Menschenverachtung, um die geistige Verführung, Gott abzulehnen, um Treulosigkeit und um die Ausbeutung von Menschen, besonders durch die Mächtigen. So präsentiert sich eine Menschheit, die den Endzeitgerichten Gottes anheimgefallen ist. Ich meine, an diesem Punkt sind wir schon längst angekommen. Das Erschütternde daran, eine solche Menschheit will nicht umkehren, will nichts davon wissen, endlich an Gott zu glauben. Umso wichtiger ist jetzt die Verkündigung des Evangeliums. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe durch die Bibel. Diesmal haben wir im Buch der Offenbarung den Schluss von Kapitel 9 erreicht. Die Fortsetzung dazu gibt's in der nächsten Ausgabe. Ich bedanke mich nun bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen.